ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Kim Oswald Renkema. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Volleyballfans wissen natürlich sofort Bescheid. Sportdirektorin von den Volleyballerinnen des MTV Stuttgart. Wenn es denn jetzt nicht Volleyball geworden wäre, wofür Sie so extrem brennen, gäbe es eine andere Leidenschaft?
Oh, aber auf jeden Fall Sport. Ich habe auch gern Tennis gespielt, aber durch die Familien war ich so oft im Volleyballhallen, dass es für mich eigentlich keine andere Entscheidung gab.
Wie fiel die Entscheidung dann wirklich zu sagen, ach, das macht mir auch so zu Hause so viel Spaß, ich möchte da Profi werden?
Ja, ich glaube, das sagt man so bewusst nicht. Man kommt immer weiter und dann irgendwann sagt jemand, du hast Talent. Und es hat mir immer Spaß gemacht und so ging es von einem zum anderen. Und ja, irgendwann war ich 16 und dann kam ein Angebot, in der Erstliga zu spielen und das wollte ich. Und ja, dann bist du irgendwann Profi. Aber so eine richtige Entscheidung war das bewusst nicht.
Vieles wahrscheinlich, was dann so automatisch läuft, ne?
Genau, es geht automatisch immer weiter. Und solange du Spaß dran hast und Talent dafür hast. Und irgendwann natürlich, wenn du ins Ausland gehst, dann ist eine bewusste Entscheidung. Aber in den jungen Jahren hat es mir eigentlich einfach nur Spaß gemacht.
Noch eine Leidenschaft konnte ich recherchieren. Das spaltet die einen, mögen es total, die anderen hassen es, nämlich Lakritz. Ich habe Ihnen Lakritz mitgebracht. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Weil in den Niederlanden hat man ja ganz viel Lakritz. Das hier ist jetzt dänisches Lakritz.
Ah, das ist auch gut. Ja, die Skandinavier können auch sehr gut Lakritz. Aber die Holländer, die mögen Lakritz und ja, in Deutschland eher weniger, glaube ich.
Als Dopingmittel funktioniert es wahrscheinlich nicht, oder?
Als Dopingmittel. Vielleicht der Blutdruck geht wahrscheinlich ein bisschen hoch bei dem Salz. Aber genau, ich höre oft, dass ich zu viel Lakritze esse. Aber vielen Dank.
Sehr gerne. Sie gelten als fast immer fröhlich. Ist das so eine niederländische Mentalität?
Ach so, ja. Also ich versuche es natürlich, aber immer fröhlich auf jeden Fall. Das geht ja nicht. Man hat auch andere Tage, aber ich versuche natürlich schon Fröhlichkeit zu ermitteln. Und ja, ich habe insoweit natürlich auch ein schönes Leben.
Gehört das so ein bisschen mit zur Aufgabe als Sportdirektorin?
Oh, ob das dazugehört, weiß ich nicht. Finde es schon wichtig auszustrahlen, dass der Arbeit Spaß macht. Für mich war Volleyball eigentlich nie eine Arbeit und so fühlt es sich immer noch nicht an. Es ist ja Liebe und Leidenschaft und wenn man damit auch noch sein Geld verdienen darf, dann geht es einem nicht so schlecht.
Ja, ist das schon schön. Waren Sie im Schulsport wahrscheinlich auch die immer als erstes gleich in die Mannschaft gewählt wurde, oder?
Wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall. Die besten Noten gab es im Sport.
2019 haben Sie das Stuttgarter Team zur ersten deutschen Meisterschaft geführt. Sie sind amtierende deutsche Meisterin, zweimal den Pokal geholt. Also es gibt dann immer diese Sportschau-Fragen. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?
Ja, ich glaube, wir haben für viele Jahre wirklich ein paar sehr talentierte Spielerinnen geholt, wie zum Beispiel Crystal Rivers, unsere Starspielerin, und haben es irgendwie geschaffen, dass die Spielerinnen lange geblieben sind, was eher ungewöhnlich im Volleyball ist. Und diese Konstanz in unsere Stamm 6 mit solchen Spielerinnen hat uns, glaube ich, den Erfolg gebracht. Die Sponsoren haben mitgezogen. Es macht den Leuten Spaß in der Halle. Der Halle ist fast immer voll. Und ja, dann haben wir mit den kleinen Geschäftsstelle jetzt 4 Leute einfach sehr hart gearbeitet, um das alles so hinzukriegen. Und ja, jetzt ernten wir schon ein bisschen und dürfen Titel feiern.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Oft gibt es ja nur Einjahresverträge im Volleyball. Was machen die Stuttgarter anders, dass sie gerade wirklich die Leute so gut halten können?
Ja, was wir anders machen, ich glaube, wir haben ein sehr familiäres Umfeld und wir kümmern uns sehr darum, dass die Leute sich wohlfühlen. Das sind keine Nummern bei uns, die nur zum Spielen da sind. Ich glaube, das haben wir auch oft zurückgehört von Spielerinnen wie Crystal Rivers, die jetzt schon in die 7. Saison bei uns geht. Weil mit Geld können wir nicht überzeugen. Da gibt es einfach Länder, die wirklich mehr bezahlen. Kommt auch auf die Spielertypen drauf an. Da schauen wir auch immer ein bisschen, was zu uns passt. Aber ja, auch wir haben auch Jahre mit großen Umbrüchen. Es gehört zum Volleyball dazu. Und unsere Aufgabe ist es, in kurzer Zeit eine Mannschaft zu kreieren. Und das haben wir bisher, glaube ich, gut hinbekommen.
Sie sind amtierende deutsche Meisterin, haben den Pokal geholt. Wie hat sich die Aufmerksamkeit dadurch verändert?
Ja, eigentlich schon in 2019, wo wir die erste Meisterschaftstitel. Man sieht einfach, dass die Hallen voll sind, dass wir auch immer bekannter werden in der Stadt. Es gibt nicht mehr nur VfB Stuttgart und ja, das ist nur gut für uns. Also das hat uns schon nochmal einen extra Schritt für uns getan.
Lässt sich das so in Fanzahlen auch messen?
Ja, wie gesagt, messen, aber man merkt es einfach im Umfeld, in der Stadt oder zum Beispiel, dass unsere Auslastung in der Halle glaube, über 95% ist schon der Wahnsinn. Und dass Leute, wir wollten irgendwann mal, dass Leute sagen, kann ich noch ein Ticket bekommen? Nein, ist ausverkauft. Und das kriegen wir jetzt mittlerweile hin. Und das ist schon ein tolles Gefühl.
Ja, ist ja auch wirklich eine spannende Saison. Es geht um nichts weniger als die Titelverteidigung. Morgen dann Halbfinale um die deutsche Meisterschaft. Stuttgart trifft auf die Dresdner Volleyballdamen. Wie sieht das denn jetzt aktuell einen Tag vorher aus?
Ja, jetzt trainieren die natürlich für Videoanalyse. Morgen dann nochmal ein kurzes Training morgens früh und dann nochmal Videoanalyse und dann abends um 19 Uhr Anpfiff. Ja, jetzt fangen die ganz, ganz spannenden Spiele an, die sehr gute Gegner und ja, darauf freuen wir uns natürlich alle.
Und das ist schon ein strammes Programm, ne? Sie haben ja gesagt, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich die Morgende nicht mehr im Kraftraum verbringen muss.
Genau, die Morgensstunden im Kraftraum oder auf dem Ausdauerplatz, die fehlen mir nicht besonders. Straffes Programm jetzt morgen und dann Samstag in Dresden und eventuell an dem Mittwoch darauf nochmal ein drittes Spiel und gleich an dem Samstag ging es dann schon mit dem Finale weiter, wenn wir das schaffen dürfen. Also jetzt geht's ohne Pause bis Ende der Saison.
Wie ist das denn mit dem Thema Druck, wenn es gerade um die Titelverteidigung geht? Ist der natürlich auch noch mal höher, ne?
Ja, der ist immer hoch in Stuttgart. Wenn man einmal Meister wird, dann ist der Druck da. Und auf dem Niveau zu bleiben, ist noch viel schwieriger, als dorthin zu kommen. Jetzt haben wir dreimal den Meistertitel gewonnen. Druck ist da, das kann man auch nicht wegreden. Aber wir haben eine Mannschaft, die sehr erfahren ist. Das hat man auch im Pokalfinale gemerkt. Diese Konstanz, dass viele Leute schon um Titel gespielt haben oder schon Titel gewonnen haben, das hilft in so einer Mannschaft. Von daher, glaube ich, haben die den Druck und die Nerven gut unter Kontrolle.
Halbfinale gegen die Dresdnerinnen, das zählt schon fast als Klassiker, glaube ich.
Ja, absolut. Dresden war uns viele, viele Jahre echt überlegen. Wir haben gefühlte 1000 Mal gegeneinander gespielt, auch früher im Finale. In den letzten Jahren konnten wir auch immer häufiger gegen Dresden gewinnen, aber das sind sehr spannende Duelle, zwei sehr gute Mannschaften und ja, aber am Ende ist das, worauf man sich freut, dieses Ende der Saison, die Spiele, die um alles gehen und ja, da habe ich jetzt schon im Bauch so das Kribbeln für morgen.
Auf der einen Seite steht ja das Körperliche, auf der anderen Seite das Mentale. Wenn man jetzt kurz vor Spielbeginn ist, kurz vor 19 Uhr, wie bereiten sich die Spielerinnen da drauf vor?
Ja, die Sportler, wir sind insoweit Ritualen und machen immer das Gleiche und das werden sie auch morgen machen. Wir machen nichts anderes für besondere Spiele, auch nicht für ein Pokalfinale. Und ich glaube, das ist am Ende auch das Geheimnis für ein gutes Spiel, weil wenn man zu viel Druck und Nerven hat, kann man das auch wirklich im Spiel dann auch sehen. Von daher machen wir nichts anderes als normal, ein ganz normales Heimspiel, normaler Ablauf. Und dann ist es oft so, die Nerven sind da, aber beim ersten Ballwechsel sind die dann auch weg. Wenigstens bei mir war es so, Spielerin, und das höre ich auch jetzt. Und dann nimmt das Publikum uns mit und dann denkt man nicht mehr über, dass es jetzt ein Entscheidungsspiel ist oder nicht. Das ist es ja morgen eh noch nicht, aber da freut man sich eigentlich noch.
Sie haben ja eine ganze Zeit lang Volleyball und Beachvolleyball beides gespielt. Wie gut ließ sich das denn kombinieren?
Früher ging das noch. Mittlerweile ist Beachvolleyball natürlich genauso professionell wie in der Halle und geht das aus meiner Sicht nicht mehr, wenigstens nicht, wenn du es als Profi machen möchtest. Aber in meiner Zeit ging das noch im Sommer im Sand und im Winter in der Halle.
Und warum mussten Sie sich dann entscheiden, weil es einfach zu professionell wurde mit dem Beachvolleyball?
Ja, wenn man beides macht, dann wird man in keines so richtig gut. Und ich hatte dann auch eine Einladung von der Nationalmannschaft. Und irgendwie fand ich Hallenvolleyball schöner, obwohl ich vom Profil eher eine Beachvolleyballerin gewesen wäre. Habe ich mich für die Halle entschieden und bin zur Nationalmannschaft. Und dann ist das Programm ja auch den ganzen Sommer.
Was für ein Profil muss man denn da mitbringen, wenn Sie das Profil ansprechen? Da können sich viele wahrscheinlich erstmal nichts drunter vorstellen.
Ja, genau. Im Volleyball ist natürlich schon wichtig, dass man groß ist. Vor allem als Angreiferin, was ich ja war. Ich bin zwar 1,80, aber das ist im Volleyball relativ klein oder sehr klein sogar. Und im Beachvolleyball spielt das weniger eine Rolle. Da muss man vor allem sehr allround sein, alle Elemente technisch gut machen können. Und das war ich eher vom Spielerin. Aber mir hat es in einer Mannschaft besser gefallen als nur zu zweit. Und deswegen habe ich für die Halle dann entschieden.
Ihre Verbindung nach Stuttgart existiert ja schon seit 2010. Was hat denn damals den Ausschlag gegeben, aus den Niederlanden nach Deutschland zu wechseln?
Ja, genau. Ich habe ein Angebot erhalten hier. Es war meine erste Auslandsstation und habe hier so eine Woche ein Tryout gemacht. Es hat sich gut angefühlt. Habe das Angebot angenommen und habe mich eigentlich auch sofort hier zu Hause gefühlt und ja, von daher sitze ich hier noch.
So eine Woche Tryout klingt so, als können wir mal reinschnuppern, oder?
Genau, dann schauen Sie mal eine Woche mittrainieren, was man eigentlich kann, damit der Verein dann auch weiß, okay, die sollten ein Angebot machen oder es eher lassen. Und so habe ich zum Glück ein Angebot erhalten und habe mich dann für Stuttgart entschieden.
Kriegen Sie in der Sportwelt denn dieses Drumherum, wie eine Stadt ist und was es an Möglichkeiten gibt, überhaupt mit oder sind Sie da so eng getaktet?
Eng getaktet, aber wenn man hier natürlich wohnt, dann kriegt man das mit und dann fängt man auch an, die Sprache zu lernen und die Leute kennenzulernen und die Stadt kennenzulernen. Und ja, für mich, wie ich schon sagte, habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Und eine gute Entscheidung, bin ja dann auch irgendwann zurückgekehrt nach Stuttgart.
Dann gab es nämlich noch eine ganze Zeit in Italien.
Genau.
Und dann kamen Sie zurück nach Stuttgart. Was ist denn für eine Spielerin, wenn Sie das jetzt an anderen Spielerinnen beobachten? Was ist da ganz besonders wichtig, um gut ankommen zu können?
Ja, ich glaube, dieses familiäre Umfeld, was wir schaffen und die Spielerinnen halt nicht das Nummer sehen, die hier nur zum Volleyball sind. Also auch die kleinen Sachen drumherum sind sehr wichtig, dass sie gut wohnen können, dass man ein Umfeld kreiert, dass man sie hilft bei der Sprache lernen. Also hier erstmal ankommen und nicht nur die Spielerin als Spielerin sehen. Und ich glaube, das hat uns auch viel Vorteile gebracht, dass Spielerinnen hier auch länger geblieben sind.
Wobei allein das Thema Wohnen ist ja schon gar nicht so einfach in Stuttgart und Umgebung, ne?
Genau, das ist dann für den Verein sehr aufwendig, weil alle hier natürlich auch wohnen müssen im Umfeld der Halle. Aber Stuttgart ist auch eine schöne, vielfältige Stadt. Also ich glaube, man kann sich hier als ausländische Spielerin sehr wohl fühlen und ja, insoweit fühlen die Spielerinnen hier auch sehr wohl.
Welche Rolle spielt die Musik, wenn Sie jetzt auf Training gucken? Und wir haben eben mal über mentale Stärke gesprochen. Welchen Anteil hat Musik?
Ein großes. Also die Spielerinnen haben alle ihre eigene Nummer, wo sie einlaufen. Oder auch im Training läuft immer Musik. Ja, ich habe auch sehr gerne auf Musik gespielt. Also ich finde das schon sehr wichtig und es kann einen nochmal so ein bisschen einen Push geben vor einem Spiel oder einem Training.
Es ist ganz lustig, Sie zu beobachten bei unserem Musikprogramm. Sie haben eben gesagt, oh ja, so alte Titel mag ich total gern.
Genau.
Was ist denn für Sie ein besonderer Song, mit dem Sie gerne eingelaufen sind?
Genau, ich habe immer Queen, Don't Stop Me Now gewählt. Die jüngere Kolleginnen haben dann immer ein bisschen gelacht, weil ich tatsächlich die alte Musik sehr schön finde und auf Don't Stop Me Now, wenn dann 2.500, 3.000 Zuschauer da sind, habe ich immer ein sehr gutes Gefühl bekommen und viel Bock auf das Spiel.
Wie ist das im Profi-Volleyball eigentlich? Braucht es da ein zweites Standbein, weil Verletzungen könnten einen ja auch mal irgendwie rauskicken?
Ja, absolut. Vor allem im Volleyball. Da geht ja jetzt nicht das ganz große Geld drin rum wie im Fußball, wenigstens nicht in Deutschland. Also ich habe auf jeden Fall erstmal Studium abgeschlossen. Meine Eltern haben darauf gedrängt, da bin ich sie jetzt dankbar. Und man sollte auf jeden Fall nach der Karriere arbeiten und auch darauf vorbereitet sein, dass wenn die Karriere früher endet.
Sie haben Orthopädagogik gemacht. Das ist, glaube ich, etwas, was hier in Deutschland gar nicht so bekannt sind. Sie sind Kinderdiplompsychologin, kann
ja,
man so sagen.
Ja, ne? Genau. In der Richtung halt. Es ist mehr das Diagnostizieren dann von Kinder, sage ich mal, Krankheiten, wenn man so nennen möchte, oder Autismus oder solche Sachen. In Deutschland gibt es dieses Spezialismus so nicht. Also was ganz anderes studiert und jetzt im Sport gelandet, ja, so läuft es dann halt.
Wobei ich mir vorstellen könnte, also Psychologie können Sie sicherlich überall gebrauchen.
Ja, das kann man im Sport gut gebrauchen, vor allem Kinderpsychologie, ist auch wichtig für mich selbst manchmal, aber natürlich schon eine ganz andere Richtung jetzt.
Wie haben Sie das erlebt dann mit Verletzungen, denn auch Sie wurden mal heftigst ausgebremst?
Ja, genau, am Ende der Karriere Rückenverletzung, ziemlich schwere Bandscheibenvorfälle. Das pfeifrische Drüsenfieber, was ich sehr spät bekam, hat mich dann schon wirklich auch ausgenockt. Und irgendwann hat der Arzt gesagt, du, wenn Sie noch schön laufen wollen und irgendwann mal ein Kind hochheben möchten, dann hören Sie bitte lieber auf. Und dann hätte es auch so sein müssen, weil der alte Sportdirektor dann aufgehört hat und ich so gleich einsteigen konnte. Irgendwie hätte es, glaube ich, so sein müssen.
Wie schwer ist es denn noch, so eine Entscheidung zu treffen?
Ja, wenn man aufhört, ist schon schwer, weil das Leben natürlich danach ein ganz anderes ist. Und ja, solange man Profisportler ist, gibt es für einen nichts anderes als das und das Applaus von Leuten. Also da fällt man dann schon in ein Loch vielleicht, aber für mich gab es das nicht so, weil ich saß wirklich am nächsten Tag schon im Büro und es ging einfach weiter und es ging weiter mit Volleyball. Also für mich war das wirklich perfekt in der Zeit.
Das klingt jetzt alles so rund und als hätte es alles so laufen sollen, aber es gab natürlich dann auch schwierige Zeiten, auch mit der Erkrankung sicherlich erstmal. Pfeifersches Drüsenfieber dauert meist 3 Wochen. Wie lange hat es bei Ihnen gedauert?
Oh, ich glaube fast die ganze Saison kam ich da nicht wirklich. Wie gesagt, wenn man älter ist und man kriegt das, ist das heftig und diese Müdigkeit habe ich sehr lange mitgeschleppt und das ist halt im Profisport jetzt nicht ideal. Frustrierend ist das. Sein Körper möchte mehr, man will mehr zeigen und irgendwie bremst der Körper sich. Es war eine frustrierende Zeit.
Wie sind Sie damit umgegangen? Weil Sie wollten natürlich 100% bringen, aber der Körper spielt nicht mit.
Ja, ich weiß, ein halbes Jahr sehr frustrierend und immer wieder probieren und dann lag ich quasi wieder und für mich war es eigentlich gut, dass ein Arzt dann irgendwie eine Entscheidung getroffen hat und ich die dann akzeptiert habe. Ich war 29, fast 30 Jahre alt. Das ist auch so ein bisschen die Zeit, dass man vielleicht aufhört. Und durch das Angebot beim Volleyball hatte ich da auch eine Perspektive. Und erst, wo ich es dann akzeptiert habe, okay, ich höre jetzt auf, wurde es auch gut. Aber das erste halbe Jahr weiß ich noch, dass ich, glaube ich, dann nicht so eine fröhliche Mensch für mein Umfeld war.
Merken Sie da heute noch Einschränkungen von dem pfeifferschen Drüsenfieber oder vom Rücken?
Ja, vom Rücken auf jeden Fall. So mit chronischen Rückenschmerzen zu kämpfen. Also viele meiner Kollegen haben irgendwo Schmerzen. Ich glaube, das kriegt man dann umsonst dazu von einer Profisportkarriere. Und das ist nicht immer schön.
Kim Oswald-Renkema, erfolgreich als Volleyballspielerin und Managerin beim MTV Stuttgart. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, Sie sind ja mehr oder minder ins kalte Wasser gesprungen als Sportdirektorin. Wie waren die Anfänge?
Oh, die waren sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Toll, dass Menschen mich da vertraut haben, aber es war wirklich im kalten Wasser. Und das erste halbe Jahr war Schwimmen. Ich musste alles noch lernen, musste einen Weg finden. Also erst, glaube ich, nach 3 Jahren habe ich mich wirklich so wohlgefühlt in dem Job von, okay, ich weiß ein wenig, was ich mache.
Ja, das ist ja plötzlich eine ganz andere Perspektive auf dem Sport. Also wenn man als Profisportlerin da drin ist, dann ist das einfach eine enge Taktung. Dann kümmert man sich um die Spiele, um den Körper, aber nicht um das Drumherum. Und plötzlich stand das Drumherum im Vordergrund. Wie war das?
Erstmal sehr interessant zu sehen, weil das habe ich natürlich auch die ganze Karriere nicht so gesehen und gewusst, was da alles passieren muss, damit die Spiele auch ermöglicht werden. Also sehr interessant, aber sehr viel und bei uns natürlich auch noch sehr vielfältig, weil wir haben jetzt nicht für jede Aufgabe eine Person da. Wir mussten damals mit 2 Leuten, ich und unsere Geschäftsführer, alles machen. Also Einblick im Sponsoring, im Marketing, im Event, im Aufbau, im Abbau. Eigentlich alles vom Wasser im Kühlschränke tun im VIP-Raum bis zum Geld sammeln, damit wir das alles ermöglichen können. Verträge, also eine ganz andere Arbeit, aber viel gelernt in kurzer Zeit.
Wo haben Sie angefangen, wenn plötzlich so vieles auf einen einprasselt? Man muss sich ja strukturieren.
Ja, das war für uns beide, auch der Geschäftsführer damals, weil vor uns gab es eigentlich noch keine Geschäftsstelle. Also wir haben einfach uns, glaube ich, eingeschlossen, tagelang erstmal Verträge schreiben, Sponsorengespräche, was machen sie bei uns, was brauchen wir, Beratern kennenlernen, Spielerinnen, die ganze Strukturen erstmal kennenlernen. Und die ersten 2 Jahre, muss ich sagen, haben wir wirklich gearbeitet, wie fast nonstop, 7 Tage die Woche und uns auch um 12 Uhr nachts angerufen mit Notfällen. Und jetzt ist auch Normalität bei uns eingekehrt.
Haben Sie noch so einen Notfall im Kopf?
Ja, viele Notfälle gab es einfach mit Zeitungen. Man muss auch journalistisch sich dann auf einmal auskennen oder ein Sponsor, der wegfällt oder ist für morgen alles geregelt. Bei uns gibt es Aufbauleute, die es ehrenamtlich machen, die um 6 Uhr morgens anfangen, damit wir die Halle fertig haben abends. Das ist eigentlich unvorstellbar. Also viele, viele Sachen, viele Notfälle, aber wir haben es irgendwie hinbekommen zusammen.
Inwiefern haben Sie sich dann selber nochmal ganz anders kennengelernt, weil Sie waren ja plötzlich in Aufgaben drin, von denen Sie vorher gar nicht wussten, dass die existieren.
Ja, ganz anders. Also viel gelernt in kurzer Zeit. Hatte da auch schon echt ein bisschen Angst, nach 2, 3 Monaten schaffe ich das, weil du bist auch in der Verantwortung auf einmal. Aber wir haben es geschafft und jetzt würde ich es nie anders gemacht haben, weil man lernt einfach am schnellsten und auch aus alle Bereiche was lernen, ist natürlich sehr interessant. Aus Management, aus dem Marketing, Sponsoring, Verträge, Recht. Ja, interessant.
Sie haben mal gesagt, Ihre Mutter hätte Ihnen eher geraten, Kinderärztin zu werden, weil sie Sorge hatte, dass es mit dem Profisport vielleicht irgendwann nicht mal klappte. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, das war mein zweiter Traum eigentlich. Ich wollte Medizin studieren und dann Richtung Kinderärztin. Und meine Mutter war immer so von, das ist der eher sichere Weg und mein Vater eher im Profisport, obwohl sie beide Wege total unterstützt haben und immer noch tun. Ich gucke immer noch manchmal neidisch auf die Kinderärzte, aber man kann einfach nicht alles werden im Leben. Und Ärztin und Profisport, das ist schon eine sehr schwere Kombination.
Es kommt natürlich am Ende auch auf das Geld drauf an. Wie ist es denn im Volleyball mit der Gleichberechtigung, mit der Bezahlung zwischen Männern und Frauen?
Ja, das ist eigentlich so toll in unserer Sportart. Wir sind da wirklich gleichberechtigt. Es gibt sogar, dass die Frauen die Männer ein bisschen überlegen sind, zum Beispiel in der Türkei und Italien, wo wirklich Riesengehälter im Frauenvolleyball bezahlt werden. auch von den Fans ist es ähnlich oder sogar noch ein bisschen überlegen bei den Frauen. Also insoweit sind wir, glaube ich, ein Vorbild als Volleyball-Sportart.
Wie kommt das, dass der Volleyball da so gut dasteht?
Ja, viele finden den Frauenvolleyball halt sehr interessant. Wir haben längere Ballwechsel. Das ist ein bisschen spannender vielleicht bei uns als bei den Männern, sage ich jetzt mal so. Und bei uns wurde das eigentlich immer so gelebt. Für uns ist das eigentlich nichts Besonderes. Und in der Sportwelt ist es dann doch etwas Besonderes.
Also das ist die Stelle, wo sich der Fußball vom Volleyball auf jeden Fall noch was abschneiden kann.
Das glaube ich, genau.
Wie heißt es so? Ab 30 der Party-Talk sind Krankheiten. Wir haben jetzt gerade noch über Krankheiten gesprochen. Ist es so, dass Sie das feststellen, dass man, je älter wir werden, desto eher ist das Thema?
Ja, vielleicht. Man spürt natürlich schon mehr. Ich habe immer, wo ich 18 war und gespielt habe, gedacht, was meckern die alten Spielerinnen. Aber natürlich gehört dazu, dass man dann auch ein bisschen verletzungsanfälliger und für Krankheiten anfälliger wird. Ja.
Ja, hier fragt gerade ein Hörer, Thomas aus Pforzheim, nach Ihrer Expertise zum pfeifferschen Drüsenfieber, was Sie so ausgebremst hatte. Und er sagt, ja, meine Partnerin leidet seit einer halben Ewigkeit daran. Bisher war alles erfolglos. Haben Sie denn vielleicht ein paar Tipps zur Vorgehensweise, was Ihnen geholfen hat? Und er gratuliert dann vorab schon mal Gratulation zum Meistertitel in ein paar Wochen. Also hell sehen kann er auch.
Ja, das hoffe ich, dass er hell sehen kann. Vielen Dank. Mich hat damals sehr geholfen, diese Vitamininfusionen, wirklich über Infusion, sehr viel Eisen, Vitamin C, aber nicht über Tabletten, sondern dreimal die Woche war ich zur Infusion. Das hat mich auf die Beine geholfen, vor allem dieser Eisenmangel. Ja, und sonst leider echt viel Geduld. Man muss wirklich Ruhephasen einbauen, weil es dauert. Aber die Infusion kann man nochmal probieren und über die Homöopathie habe ich auch viel versucht. Ich habe, glaube ich, alles versucht, was es damals gab.
Ja, ich könnte mir vorstellen, man ist in der Situation ja auch verzweifelt und probiert einfach alles aus. Wann haben Sie denn gemerkt, Sie haben eben mal gesagt, ja, es hat ein halbes Jahr gedauert. Gab es so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, so jetzt geht's langsam aufwärts?
Ja, es ging immer mal wieder aufwärts und dann, das ist das Blöd an diese Krankheit, dass man immer wieder gute Phasen hat und dann haut es einem einfach wieder um und da versteht man seinen Körper einfach nicht. Und bei mir nach einem halben Jahr ging das langsam dann wirklich bergauf und wie gesagt, glaube, dass die Infusionen mich damals schon sehr gut geholfen haben, weil man da noch in einer ganz anderen Dosis das nochmal bekommt.
Haben Sie in irgendeiner Form auf die Ernährung dann ganz besonders geachtet, die umgestellt?
Nee, die habe ich nicht besonders umgestellt. Ich glaube, ich habe mich immer so ordentlich ernährt. Ich habe einfach irgendwann akzeptiert, dass das, was ich machen möchte, nicht geht. Und nicht mehr zum Training und unfassbar viel geschlafen und viel in die frische Luft. Und wie gesagt, Vitamin und Eisen. Sehr viel Eisen habe ich damals nehmen müssen. Und da ging es mir dann schon langsam besser.
Und die Ernährung bei Sportlerinnen allgemein ist natürlich schon ein großes Thema, oder? Wie ist es beim MTV Stuttgart? Haben Sie da besondere Ernährungspläne?
Ja, es ist besonders wichtig im Profisport halt, dass man sich gesund ernährt. Und natürlich haben wir da auch Experten, die Spielerinnen dazu raten. Aber im Prinzip sind sie da auch selbst verantwortlich. Und man weiß einfach, wenn ich jetzt dreimal die Woche Pizza und Pommes esse, dann läuft es im Training anders, als dass ich mich gesund ernähre. Das merkt man als Sportler schon sehr und deswegen glaube ich, dass die meisten Spielerinnen von uns sich schon relativ gesund ernähren.
Wobei es ja auch so Momente einfach mal geben muss, dass man sagt, so jetzt achte ich mal nicht drauf, oder?
Ja, ich glaube, das ist im Volleyball jetzt auch wirklich nicht so extrem. Wir essen auch absolut ungesunde Sachen und gehen auch mal feiern und trinken Alkohol. Also, aber ich glaube, wenn man es alles so ein bisschen beobachtet und gut macht. Jetzt würde ich nicht raten, vor einem Spiel sich ein Pizza reinzuhauen, aber nach einem Spiel geht es auf jeden Fall mal und ja, ich glaube, das ist bei uns gut im Balance.
Ja, jetzt gerade die heiße Phase beginnt, gerade die spannendsten Spiele der Saison stehen an. Gibt es da dann nochmal ganz besondere Tipps? Kommen da die Ärzte oder Ernährungsexperten und sagen so, jetzt aber ganz besonders aufpassen? Wie ist das?
Ja, das geht dann auch vor allem um Grippenwellen und Erkältungswellen. Die müssen wir schon versuchen vorzubeugen, weil das ist natürlich ganz besonders doof, wenn man jetzt die Grippewelle in der Mannschaft trifft in so einer Playoff-Phase, weil dann kann es ja auch wirklich das Ausscheiden bedeuten. Deswegen achten wir sehr viel auch auf Vitamin-Infusionen, die Ärzte und Physiotherapeuten, medizinisch weniger Training, mehr medizinische Unterstützung, damit wir das so gut wie es geht vorbeugen können.
Aus Brackenheim kommt gerade Post ins Studio von Thomas, der schreibt, bei uns ist der Volleyballsport leider auf dem Rückzug, zum Beispiel wegen Konkurrenz durch Handball und PC und Handys. Was wird denn beim MTV in Richtung Nachwuchs getan? In der Bundesliga sind ja viele Spielerinnen aus den Niederlanden beim MTV. Ist Volleyball da einfach populärer, fragt er.
Ja, wir haben viele ausländische Spielerinnen. Es gibt Länder, wo Volleyball tatsächlich viel populärer ist. Aber der Nachwuchs ist sehr, sehr wichtig, weil da haben wir viel zu tun. Wir haben jetzt ein großes Projekt im Nachwuchsbereich gestartet. Das heißt, wir übernehmen unseren Bundesstützpunkt, also die besten oder ja, Kadertalenten aus Baden-Württemberg und weiter in der Region. Weil, wie gesagt, der Nachwuchs in Deutschland, da müssen wir wirklich arbeiten, dass auch die Nationalmannschaft wieder stärker wird. Und da waren wir sicherlich noch nicht so gut oder erfolgreich wie zum Beispiel in Dresden oder Schwerin. Das Projekt haben wir jetzt angepackt und hoffen natürlich, dass wir damit auch mehr Talente in die erste Bundesliga kriegen und hoffentlich auch mal in Stuttgart.
Woran liegt das, dass dann so Städte wie Dresden oder Schwerin einfach mehr machen?
Ich glaube, es sind erstens mal Vereine, die schon 30 Jahre in der ersten Bundesliga unterwegs sind. Wir sind soweit noch relativ junger Verein. Wir sind 2008 aufgestiegen und haben in dem Bereich einfach noch viel zu tun gehabt, was wir ja jetzt machen. Und dann ist der Sprung vom Nachwuchs zum, sage ich mal, deutschen Meister auch ein extrem großer. Da gibt es oft noch viele Zwischenschritte. Also wir haben viel Talent in die erste Bundesliga gebracht, aber die sind dann einfach leider noch nicht bei Stuttgart auf dem Platz und daran müssen wir arbeiten.
Was braucht es denn für Bedingungen für eine gute, erfolgreiche Nachwuchsarbeit? Sind die schon da?
Die kommen jetzt da, die werden immer besser, würde ich sagen. Wir haben jetzt auch eine Trainerin angestellt und übernehmen das Projekt, wollen das immer professionalisieren. Man muss der Nachwuchs auch Chancen geben, aber es ist, wie gesagt, der Spagat zwischen deutsche Meister werden wollen und Nachwuchs die Chance geben, das ist ein sehr schwieriger, weil, wie gesagt, das ist auch im Fußball sieht man das, bevor ein Nachwuchstalent bei Bayern München auf dem Platz steht, ist sehr schwierig. Wir wollen in der Zukunft schauen, dass wir auf jeden Fall mehr Spielerinnen in die erste Bundesliga kriegen. Und ob das dann jetzt direkt bei Stuttgart ist oder bei Schwerin, das sehen wir dann. Aber auf jeden Fall mehr in dem System rein und weniger Dropout-Quote, so wie das bei uns heißt.
Wobei dieses zweite Standbein, das braucht es dann ja anscheinend schon immer. Also Ivana Vanjak zum Beispiel, deutsch-kroatische Spielerin im Außenangriff. Sie hat in Stanford Chemieingenieurwesen studiert. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so der typische Weg.
Nee, nicht der typische Weg und hat sich dann leider auch schwer verletzt. Also alle Spielerinnen würde ich raten, auf jeden Fall nach dem Abitur noch was zu studieren. Weil wie gesagt, Millionen gehen bei uns im Sport nicht rum. Und ich halte es auch für richtig, dass man auch danach ja, etwas anderes machen kann.
Die Kapitänin Maria Segura Pagueres aus Spanien, die macht jetzt mit 31 Jahren Schluss. Welchen Weg wird sie denn einschlagen?
Ja, sie hat studiert und ist auch noch dabei ins Marketing. Was wir auch oft unsere Spielerinnen anbieten, sind so in den letzten 2 Jahren ihre Karriere Praktika-Plätze bei unseren Sponsoren. Ich glaube, das ist auch nochmal was sehr Wichtiges, was uns auszeichnet. Und die versuchen dann schon im Arbeitsleben einzusteigen. Sie wird nach München ziehen und ja, ich hoffe, sie kann mit 3 Titeln ihre Karriere beenden. Das wünsche ich sie. Es war eine außergewöhnliche Kapitänin und mit 31 alles richtig gemacht.
Wie ist es dann, so eine starke Kapitänin zu verlieren? Also Sie waren ja auch Kapitänin.
Ja, das ist immer sehr schwierig für uns, wie Sie vorher schon sagten. Fast alle Einjahresverträge, auch wir bekommen soweit einen Umbruch oder haben das fast jedes Jahr. Und ja, wir sind das gewöhnt, jedes Jahr neue Mannschaften auf die Beine zu stellen, aber Maria ist schon schwer zu ersetzen, muss man ehrlich sagen.
Und wenn man dann mal auf die Taktung schaut, also der vergangene Sommer nach dem deutschen Meistertitel war extrem intensiv. Erst Nations League, EM und Olympia-Qualifikation. Wie sieht da so ein Kalender von Nationalspielerinnen aus?
Ja, das ist schon wirklich verrückt. Die haben meistens nur 2 Wochen im ganzen Jahr Urlaub. Die spielen jetzt auch Olympia und dann noch EM-Quali bis Anfang September. Und unsere Liga startet am 22. September, August die Vorbereitung. Also die verpassen die ganze Vorbereitung, kriegen dann 1 Woche Pause nach der Nationalmannschaft und stehen dann quasi 1 Woche später bei uns schon wieder auf dem Feld. Also das Programm der Volleyballerinnen kritisiere ich eigentlich immer relativ hart, weil das ist schon fast unmenschlich, was die sich leisten müssen.
Sie sind ja nicht die Erste, die es kritisiert. Das ist ja schon sehr lange Thema. Dennoch hat man den Eindruck, passieren tut da nichts. Warum?
Ja, weil die Weltverbände doch dann eher aufs Geld schauen und die großen Turniere wie Olympia oder EMs und WMs natürlich das Geld bringen und die sich einfach nicht so mit dem Clubkalender befassen. Und ja, da kommt viel Kritik, aber bisher ist tatsächlich wenig bis nichts passiert.
Also was steht dann jetzt an, wenn die deutsche Meisterschaft rum ist? Wie geht's dann weiter?
Dann geht's gleich für die Spielerinnen, die Olympia spielen möchten, dürfen zu Olympia oder erstmal zur Nations League, die sich noch qualifizieren sollen. Und danach gibt es eben wieder die EM-Quali bis Anfang September. Also ein volles Programm. Und bei uns 22. September geht's mit dem Supercup wieder los.
Die meisten von uns kennen Volleyball ja noch aus der Schule, weil es als Mannschaftsspiel im Sportunterricht einfach gut funktioniert. Wenn wir jetzt um den Titel Deutsche Meisterschaft mitfiebern wollen, morgen das erste Spiel. Können Sie uns so die wichtigsten Volleyballregeln kurz erklären? Um wie viele Punkte geht's?
Die wichtigste. Also 25 Punkte pro Satz, 2 Punkte Unterschied sollte man haben. 3 Gewinnsätze, also maximal 5 Sätze. Wenn es in einem 5. Satz geht, geht der Satz bis 15, auch 2 Punkte Unterschied. Ansonsten ist Volleyball wirklich sehr aufwendig, das zu erklären im Kurzen. Aber 3 Ballberührungen müssen es nicht sein, aber sollten es womöglich sein. Und dann über die Angreiferin den Ball am Boden an andere Seite.
Aber wie dick ist das Regelbuch?
Ja, das ist sehr dick und auch sehr taktisch. Und trotzdem kann man auch, ohne es sehr gut zu verstehen, sehr gut Volleyball gucken. Deswegen macht das Spaß in der Halle und man muss nicht jede kleine Regel oder Aufstellungsfehler dann auch mitbekommen.
Welche Frage immer mal wieder gestellt wird, ist Fuß erlaubt beim Volleyball?
Ja, Fuß ist erlaubt. Man kann den Ball mit dem Fuß berühren. Hatten wir letztlich auch von einer unserer Spielerinnen, die den Ball mit dem Fuß gerettet hat. Ja, wenn man so gute Fußballerinnen im Feld hat, hilft das manchmal.
Bei Ihnen war die Leidenschaft für Volleyball von Kindheit an da. Da sind die Eltern natürlich dann auch immer gefragt. Da geht es dann bei Turnieren am Wochenende, muss man viel hin und her fahren. Welchen Einsatz bringen die Ehrenamtlichen?
Ja, die Ehrenamtlichen sind hier schon mal echt uns unfassbar wichtig. Wir haben viele. Das ist bei uns ein Vorteil gegenüber anderen Mannschaften. Also ohne die könnten wir nicht das machen, was wir machen. Und da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Und ich bin immer erstaunt, was die für uns leisten. Wie gesagt, vorher um 6 Uhr morgens einen Boden aufbauen oder den um 12 Uhr nachts noch wieder rausbauen. In alle Bereiche helfen uns Ehrenamtler, sonst könnten wir das alles nicht finanzieren. Also der große Dank geht eigentlich an denen.
Sie saßen auch mal in der Jury für einen Ehrenamtspreis, Stuttgarter des Jahres. Haben Sie da noch eine besondere Erinnerung? Das sind ja manchmal wirklich ganz beeindruckende Geschichten.
Ja, ganz beeindruckend. Und mir ist einfach aufgefallen, dass hier in der Region noch viele ehrenamtlich arbeiten. Und das finde ich so schön. Und auch Jüngeren, wir kriegen auch immer Neuen dazu. Und ja, wie gesagt, ich bin immer erstaunt, dass die Menschen dann, ohne dass sie dafür Geld bekommen, bereit sind, so viel Zeit zu investieren. Und finde das was ganz Schönes. Und das lebt nicht überall mehr so sehr wie hier. Also ja, bin ich echt dafür, dass wir das beibehalten.
Wenn Sie sagen, das ist besonders hier für die Region, haben Sie das in den Niederlanden so nicht erlebt, wenn Sie das erstaunt?
Ja, vor allem nicht unter den Jüngern. Sind eigentlich nicht mehr bereit, ohne Geld etwas zu leisten. Und das sieht man hier schon noch. Und ich finde das auch toll. Und ja, müsste vielleicht selbst auch mal schauen, wo ich mich da noch einbringen könnte.
Wenn da noch Zeit bleibt. Ich glaube, Sie sind auch eng getaktet, auch als Sportdirektorin, oder?
Absolut eng getaktet. Aber ich glaube, so immer ein bisschen Zeit bleibt. Und wie gesagt, wir könnten unsere Passion nicht leben ohne die Ehrenamtler. Und man kann dann auch was zurückgeben, glaube ich.
Morgen das erste Halbfinale. Welche Botschaft haben Sie an die Fans?
Oh, die Fans brauchen keine Botschaft geben. Die werden uns anfeuern bis zum letzten Punkt und die werden alle da sein. Wir haben insoweit die besten Fans. Ich gehe einfach nur mit voller Vorfreude in das Spiel morgen.
Das ist die richtige Einstellung. Wie ist es denn bei Ihnen inzwischen? Welches Sportprogramm steht bei Ihnen offen?
Plan. Außer gucken. Ja, zu wenig momentan. Ich versuche wirklich 1 bis 2 Mal die Woche noch Sport zu treiben. Aber neben Kind und Job bleibt da manchmal wenig Zeit. Jetzt, wenn die Saison vorbei ist im Sommer, kann ich mich dann auch wieder ein bisschen mehr um mich kümmern im Sportbereich.
Ihre Tochter wird, glaube ich, 2. Ist sie schon Volleyball begeistert?
Die ist auf jeden Fall oft mit in der Halle. Ihr erstes Wort war Ball. Das konnte ja nichts anderes sein. Und macht dann immer viel Spaß und Quatsch mit den Spielerinnen. Also die wird schon noch halbwegs in der Halle großgezogen. Schauen wir mal, was sie später machen möchte.
Dann auf jeden Fall alles Gute jetzt für das Ende der Saison und die Verteidigung des Meistertitels.
Ja, vielen Dank und dass ich hier sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.